Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stauner Frank und Frei bei Nuviso. Und heute möchte ich mit euch zusammen mir ein Thema anschauen, was ein sehr altes Thema ist. Es geht um eine Herrschaftsform, es geht um eine Regierungsform, es geht um die Monarchie. Und das ist wirklich ein Thema, was auch heute noch Aktualität hat. Und tatsächlich bringe ich heute das Thema, weil das einen ganz aktuellen Bezug hat. Also ich bin darauf gekommen, indem ich letztes Wochenende so ein bisschen die Krönungszeremonien verfolgt habe in Thailand. Thailand hat einen neuen König. Und Thailand ist auf jeden Fall auch ein spannendes Land, interessantes Land. Altes Königreich, ja, was eins der wenigen Länder ist auf der Welt, die immer frei waren, die nie kolonialisiert wurden von anderen. Interessantes Land, Thailand. Eine alte Tradition. Gucken wir es uns mal an. Das ist der neue König. Vajira Longkorn heißt der gute Mann. Jetzt heißt Königsname Rama der Zehnte. Und das sind jetzt Bilder vom Wochenende, von der Krönungszeremonie. Und das ist also der neue König von Thailand. Und König von Thailand, das ist jetzt mehr als wie bei uns ein König in Europa, der eher so einen Folklore-Rang nur noch hat. Sondern in Thailand hat der König wirklich eine besondere Bedeutung. Der König ist nicht nur die Brücke, so eine Klammer, die das Land zusammenhält, sondern der hat auch eine spirituelle Bedeutung. Er ist auch ein spiritueller Führer. Ist einer, der gesegnet ist sozusagen von Buddha und ein Abkömmling von alten Göttern. Also eine sehr alte, machtvolle Geschichte mit dem König von Thailand. Ein würdevolles Amt, möchte man meinen. Ne? Und das ist der neue König von Thailand. Und der ist aber auch bei uns kein Unbekannter, interessanterweise, also hier in Deutschland. Und so kennen wir den Mann in Deutschland. Das ist derselbe, das ist Vajira Longkorn. Und hier beim Shopping in München, irgendwo auf der Ludwigstraße, in irgendeinem Einkaufszentrum. Und das ist ja doch ein krasser Kontrast, oder? Das ist, was so am Wochenende so aufgefallen ist. Du hast dort, weißt du, diesen Pomp und diese ganzen offiziellen Zeremonien und wie dem Mann gehuldigt wird. Und was wir aber sehen, wenn wir den Mann anschauen, ist ein, ja, wie soll man sagen, ein extravaganter, vielleicht auch verzogener Mann, der eigentlich von seinem ganzen Auftreten her nicht wirklich das transportiert, was man jetzt von einem König, ja fast schon ein Gottkönig aus Thailand erwarten sollte. Also diese Würde, diese Erhabenheit, das kommt hier ganz anders aus. Tatsächlich ist der Mann eine Skandalnudel. Das muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Und diese Bilder, die hier kommen, ich habe jetzt da einige, das sind Bilder, die alle ganz genüsslich in der westeuropäischen, ja auch in der deutschen Presse verbreitet wurden. Jetzt ist er König, aber da war eben jahrelang war das der Thronfolger, dann war halt der Prinz. Und die Bild-Zeitung beispielsweise, die hat bei uns schon dem so einen Namen verpasst vor ein paar Jahren. Prinz Protz haben sie ihn genannt. Weil der halt auffällt hier in Deutschland mit extrem extravagantem Verhalten. Ja. Der hat ein Anwesen in Tutzing am Starnberger See. Starnberger See, da haben sich Könige schon immer wohl gefühlt. Ja. Für 15 Millionen, na gut, das ist jetzt kein Sozialneid schüren. Ja. Ist schon klar, dass er ein angemessenes Anwesen hat. Aber dort tritt er halt auf, dann zum Teil extrem extravagant und da entsteht halt so ein starker Kontrast. Ja, und deswegen ist das so interessant, das anzuschauen. Hier zum Beispiel, das sind Aufnahmen vom Münchner Flughafen. Da salutiert so die thailändische Air Flotte, also die Leute, die im Flugzeug arbeiten. Und da kommt der Prinz an. Er hat immer so seltsame Klamotten an, so bauchfreie Tops. Diese ganzen Tattoos, die er hat, das sind auch alles Fake-Tattoos, alles nur so aufgeklebte. Für seinen Lifestyle. Und das sind alles Bilder, die man in Thailand natürlich nicht sehen will. Zum Teil auch gar nicht sehen darf. Also es ist wirklich so. Aber so präsentiert sich halt der Longkorn, so heißt er bei uns in Europa. Hier so ein weiteres Bild. Also es gibt eine ganze Reihe davon. Interessant auch der Hund, auf dem wir auch noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Und die Dame hier an seiner Seite, das ist die jetzige Königin. Das hier zum Beispiel. Ich meine, das ist halt schon ein krasses Bild. All diese Bilder, das muss ich auch sagen, das sind Bilder, die sind in der Öffentlichkeit gemacht worden. Das sind jetzt keine Paparazzi-Bilder, was der Typ in seinem Garten macht, privat. Das geht auch niemandem an. Und solche Bilder würde ich auch nicht zeigen. Ja. Aber das sind Bilder, die sind bei uns alle durch die Presse auch gegangen. Das ist öffentlich. Da gibt es Bilder, wo der so eine Radtour macht. eine Radtour gemacht hat mit seiner, ja, heute Königin, vorher Mätresse. Also so halt am Starnberger See, und das könnte dir passieren, weißt du, du fährst am Starnberger See, gemütlich, machst auch Radtour, und dann triffst du auf einmal auf diese Szenerie, wo der Prinz halt gerade Pause macht, und dann kommen dann da die Diener auf Knien und reichen dem dann einen Schluck zu trinken oder ein Handtuch. Und wie gesagt, wir können darüber reden, weil es eben im öffentlichen Raum passiert. Das passiert auf unseren Straßen. Das kann bei uns passieren, dass du mit dem Starnberger See radelst, dass du dem begegnest und dich dann fragst, ja, was soll denn das jetzt? Immer natürlich auch ist der Mann begleitet von einer Gruppe von Security-Leuten, natürlich die Leibwächter, die sich da dahinter halten. Leibwächter und Diener, wie Leibeigene sind das, die da dem König seine Extravaganzen nachtragen. Das ist ein Bild, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Hier ist der König zu sehen mit, das ist, glaube ich, seine dritte Frau. Und zu den Frauen kommen wir auch noch, das ist auch noch eine Geschichte für sich. Aber jetzt möchte ich mal langsam auf diesen Hund hier zu sprechen kommen. Auch das zeigt halt einfach nur das Ausmaß an Extravaganz. Ja, ich will schon sagen, an Dekadenz auch von jemandem wie ihm. Das ist die Geschichte mit dem Hund. Irgendwann haben sie diesen Hund bekommen. Ja, wahrscheinlich war es eine Tochter von ihm, ein schöner Hund. Aber er hat sich dann, der König selbst, aber damals eben noch Prinz, zu dem Zeitpunkt auch noch Prinz, hat sich dann ganz doll verliebt in seinen Hund. Ja, das war dann der Liebste seiner Untertanen. Und da hat er tatsächlich diesen Hund, Fufu haben sie den genannt, den Hund, den Pudel hier, der Fufu, den hat dann der Prinz irgendwann in den militärischen Rang eines Airfield Marshal erhoben. Ich meine, ich weiß es nicht genau, wie das mit thailändischen Rängen ist. Airfield Marshal, das orientiert sich, glaube ich, eher an dem britischen Militärwesen, so Royal Air Force. Aber es ist irgendwas Hohes. Weiß nicht, ob man es jetzt hier vergleichen kann mit Feldmarschall, so wie seinerzeit Luftfeldmarschall Göring oder so. Airfield Marshal, auf jeden Fall irgendwie sowas Höheres. Generalsrang oder sowas. Das ist also jetzt der General Fufu, dieser Hund hier. Und tatsächlich hat man, das ist jetzt nicht nur so eine Sache, wo man drüber lächelt, sondern das wurde ganz ernst genommen. Ja, das ist dann, dem Hund hat man dann manchmal so Abendrobe angezogen, ja, hier mit Pfötchen, auch mit Handschuhen und so ist der Hund dann aufgetreten. Jetzt ist es vielleicht nicht unbedingt die Generalitätsuniform, aber da gibt's dann so einen interessanten Bericht, der kam vom ehemaligen amerikanischen Botschafter in Bangkok. Boyce hieß der, glaube ich. Und der hat mal eine Mail nach Washington geleakt. Der hat eine Mail nach Washington geschickt und die ist dann durch WikiLeaks rausgekommen. An der Stelle Grüße an Julian Assange. Also, es ist doch immer hilfreich, wenn diese Leaks kommen. Und der amerikanische Botschafter schickt also eine Mail nach Washington. Und dort beschreibt er, wie am Abend vorher ein Gala-Dinner gelaufen ist. Die amerikanische Botschaft hat in Bangkok eingeladen, 400-500 geladene Gäste. Ein Galaabend. Da könnt ihr euch vorstellen, das sind wirklich die Eliten von Thailand und auch amerikanische Regierungs- und Businessleute. Und da werden große Geschäfte gemacht. Also ein Treffen der Oberen, ja, in Thailand. Und Ehrengast war der Prinz, Vajiralongkorn, zusammen mit seinem Hund. Und man muss sich das vorstellen, da sitzt der Botschafter, dann der Ehrengast, der Prinz von Thailand, sitzt direkt daneben. Und noch einen Stuhl weiter kommt dann schon der General Fufu. Und der hat da seinen eigenen Platzgang gehabt. Und der Botschafter schreibt es dann so süffisant, dass sie dem Hund dann wirklich so eine Abendrobe angezogen haben, so eine Gala-Uniform, weiß und so weiter. Gerade, dass sie ihm noch ein paar Orden dran gehängt haben. Ja. Und dann beschreibt er halt so, wie dann der General Fufu irgendwann dann ein bisschen unpässlich wird in seinem Verhalten. Ne? Dem wird es aber zu langweilig, dem Hund. Und der springt dann auf dem Tisch und fängt dann an, so von den Gläsern der Ehrengäste und von den Tellern zu schleckern. Und keiner traut sich was sagen. Denn es ist ja nicht einfach nur ein Pudel, sondern es ist ja der Hund vom Prinzen. Ne? Das ist der General Fufu, Airfield Marshal, Chief Marshal Field, wie auch immer der genannt wird. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert das Ganze an so ein altes Märchen, was es bei uns auch gibt, hier das Königs neue Kleider. Das ist doch genau das Gleiche. Der König, er läuft nackt. Und alle sehen es, aber keiner traut es ihm sagen, weil das ist halt der König, der steht über allem und du darfst da nicht kritisieren, da gibt es gleich Ärger. Und genauso ist diese Szene so. Alle lachen drüber, ja, jeder hinter der Hand, der spricht mal über diesen Spleen und diese irrationalen Verrücktheiten hier, so auch das mit dem Hund. Aber keiner darf sagen, ja, weil der König ist sakrosankt, das ist halt die Überfigur. Und genau das ist was hier so sichtbar wird an dieser Sache, ja. Hier noch ein schönes Bild vom Fufu. Also er hat irgendwie seine Gala-Uniform noch auch immer wieder dem Anlass anpassen können. Und wie gesagt, wir könnten ja über diese Dinge schmunzeln. Ich tue auch ein bisschen schmunzeln, aber gleichzeitig sollten wir halt erkennen, das ist der Mann, der jetzt sozusagen in eine unglaublich große Machtposition kommt, der für die einfachen Menschen nicht nur eine Autorität ist, nicht nur eine Regierung ist, sondern auch eine spirituelle Autorität ist. Ein Mann mit solchen Extravaganzen. Ich meine, wie geht das zusammen? Ne? Es ist dann mit dem Fufu, hat es dann auch ein Ende genommen. Irgendwann ist er dann gestorben, wie halt jeder Hund. Und als der Fufu gestorben ist, gab es dann 4 Tage lang von buddhistischen Priestern durchgeführte Zeremonien, Trauerzeremonien für den Hund und so weiter. Und der wurde fast wie eine Art Staatsbegräbnis wurde das zelebriert. Ja. Und witzig finde ich halt auch, also, nachdem es dann vorbei war, was macht dann der Prinz? Er hat sich einfach einen neuen weißen Pudel gekauft. Fertig. Ja. Ich meine, das ist okay, aber das sagt auch ganz viel, wie viel Liebe ist da wirklich. Am Ende wird es einfach nur ausgetauscht. Ja. Aber was eben diese Sache auch so interessant macht, ist, als der Hund gestorben ist, gab es eine ganz große Anteilnahme der thailändischen Öffentlichkeit. Und gerade in den, das was man jetzt soziale Medien nennt, Facebook und so weiter, dort haben ganz viele Thais, haben dann da Kommentare geschrieben zu dem Thema Hund. Und haben dort auch geschrieben, haben das thematisiert, wie geht denn jetzt die Nachfolge von dem Hund? Wer kommt denn jetzt als Nächster? Und dann haben andere geschrieben, naja, die Schwester, die hat auch noch einen Hund, vielleicht könnte man den nehmen. Und warum haben die das gemacht? Es ist in Thailand, gibt es ganz, ganz strenge Gesetze, die was Majestätsbeleidigung betrifft. Du darfst in Thailand nichts Negatives über das Königshaus sagen. Schon die Dinge, die ich jetzt hier gesagt habe, würden mich in Thailand, wären die strafbar. Das ist kein Witz. Ja. Und indem sie den Hund kommentiert haben und die Ereignisse und vielleicht die Nachfolge von dem Hund, haben sie sozusagen kodiert, eigentlich darüber gesprochen, über diese neue Generation im Königshaus. Wer sollte denn ein geeigneter Nachfolger als thailändischer König sein? Der Vajira Longkorn, dieser extrem extravagante Mensch, oder eventuell welche von seinen Schwestern. Aber du darfst doch nicht offiziell drüber reden. Deswegen haben die Leute das dann so kodiert in der Hundesprache gemacht. Ja, der Hund oder der und die Abstammung. Also das zeigt es einfach nur. Denn wirklich in Thailand ist es extrem streng mit den Gesetzen. Es gibt zum Beispiel, das ist so eine Szenerie aus irgendeinem Straßenbild aus Bangkok, und da hängen dann zum Beispiel solche Plakate, Transparente an den Wänden. Ne? Und hier geht es darum, da werden die Leute aufgeklärt, dass es auch eben auf Facebook oder überhaupt im Internet verboten ist, gewisse Dinge zu liken. Schon ein Like von einem falschen Link kann dich in Thailand schon ins Gefängnis bringen oder eine ernste Geldstrafe oder du kriegst dann Probleme mit dem Staat. Es kann so schon sein, diese Fotos, die wir vorher gesehen haben, offizielle Fotos, wohlgemerkt, die sind bei uns in allen Zeitungen drin. Also ich präsentiere jetzt hier nichts Privates von dem König, weil das sollte man auch respektieren, geht einem auch nichts an. Das sind Fotos, die bei uns in allen Zeitungen sind in Europa, wo sich unsere Regenbogenpresse in Deutschland, auch in England, der englische Regenbogenpresse, die machen sich darüber lustig. Diese ganzen Geschichten mit dem Fufu und so, das ist alles raus. Ja? Aber in Thailand, wenn du eine Seite verlinkst, wo diese Fotos auftauchen, dann kann das schon sein, dass du da in Probleme kommst mit diesen Majestätsbeleidigungsparagraphen. Darüber werden die Leute aufgeklärt. Social Media, hier, das darfst du nicht ankreuzen. Du musst ganz vorsichtig sein. Tatsächlich war ich ja selber mal in Thailand. Und Thailand ist ein großartiges Land. Mir geht es auch null darum, jetzt hier mich über Thailand lustig zu machen. Oder auch nur über die thailändischen Sitten, was ihren König angeht. Weil, hey, das ist Thailand, die sollen so machen, wie sie wollen. Und was es mir hier vor allem geht, ist so diesen Kontrast zu zeigen. Hier, guck mal, von welchen Menschen reden wir denn jetzt eigentlich, der jetzt hier in dieses würdige Amt kommt. Ja? Also ich habe große Hochachtung für Thailand, auch von den Menschen so. Es sind starke Leute so. Das ist thailändische Kultur, mag ich gerne, obwohl sie mir auch sehr fremd ist. Also kann ich vielleicht auch sagen, wahrscheinlich, ich bin viel rumgereist auf der Welt, aber ich glaube, nirgendwo auf der Welt habe ich mich so alien gefühlt wie in Thailand. Also allein schon die ganze Architektur, es ist so dermaßen anders irgendwie. Und da bin ich echt rumgelaufen wie ein Alien. Also auch äußerlich, weißt du, so, boah, du bist wirklich Alien, du bist total anders. Aber faszinierendes Land natürlich. Und als ich selber in Thailand war, da haben sie es auch gleich am Anfang, da wird das einem immer wieder gesagt, hey, ihr müsst hier vorsichtig sein mit Majestätsbeleidigung. Du kommst aus so einem liberalen westlichen Land und schmunzelst über sowas König. Ne? Das hat bei uns eher nur was Folkloristisches. Ich komme aus Bayern, König, ist ein König Ludwig am Starnberger See. Genau auf der anderen Seite von da, wo jetzt der thailändische König lebt, aber egal. In Thailand ist es wichtig, wird ja gleich am Anfang eingeschärft, hey, mach hier keine Fehler so. Und ein klassisches Beispiel, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eng verfolgt wird, aber es wird einem schon am Anfang gesagt, in Thailand musst du aufpassen, wenn du zum Beispiel wenn eine Münze runterfliegt oder so ein Geldschein oder sowas. Und der wird dann so vom Wind weggeweht und einfach in einem Reflex springst du da hinterher und steigst mit dem Fuß drauf, damit der Schein halt nicht wegfliegt. Es kann sein, dass du dafür schon Ärger kriegst. Denn auf dem Schein oder auch auf der Münze ist das Bild des Königs drauf. Und den König mit den Füßen treten, ist ein ernstes Vergehen. Also ich schätze jetzt, als Westler werden sie dich vielleicht für so eine Sache nicht gleich ins Gefängnis sperren, aber du musst rechnen, dass du auf die Polizeiwache marschierst und vielleicht eine Geldstrafe bezahlen musst. Einmal in Thailand, das war in Bangkok an einem Busbahnhof, und ich habe da auf einen Bus gewartet, der mich in einen anderen Landesteil bringt, das ist so ein Fernbus. Und ich war da zusammen mit zwei, drei anderen Westlern, die halt auch auf den Bus gewartet haben, und einen Haufen Thais auch. Und wie es halt so ist, Leute sitzen auf dem Boden, man wartet halt, ich saß auf meinem Rucksack und unterhalten und so. Und ein Haufen andere Leute sitzen auf dem Boden. Das ist jetzt nicht nur so, als wir Europäer, Hippie-Touristen so uns da ungebührlich verhalten, sondern es ist halt so, alle hocken halt so rum und warten. Und plötzlich helle Aufregung. Kommen Leute so mit Uniform, also die halt da für diese Buslinie gearbeitet haben und auch Polizei, und alle aufregend. Und alle so Geschrei auf Thailändisch und die Gesten bedeuten, ihr müsst aufstehen. Aufstehen, alle sofort aufstehen. Und die Thais auch alle zack, sofort oben und zu uns aber auch, hey, aufstehen. So, okay, gut, ja. Stehe ich halt auch auf, ich wusste gar nicht warum und so. Und ein paar Augenblicke später fährt dann auf der Straße, die so neben dem Busbahnhof war, kommt dann so ein kleiner Konvoi. Und das ist irgendeiner von den Royals. Irgendeiner ist, das war jetzt keine offizielle Parade oder sowas. Und irgendeiner von den Royals ist einfach vorbeigefahren, war gerade auf dem Weg zum Golfplatz oder sowas. Ja. Und da müssen dann tatsächlich, alle Leute müssen aufstehen, das ist super streng. Und du hast echt gemerkt, bei den Polizisten, so, was die da für eine Angst haben, also wie die unter Druck waren. Hey, wenn da jetzt da einer sitzt, dann kriegt der Polizist auch Ärger. Also da ist so ein Druck drauf, dieser Respekt vor dem Königstum, vor diesem Königshaus. Okay, hey, in Thailand, wenn man das, respektiert man das, habe ich auch gemacht. Aber gewundert hat mich das schon. Also auch irgendwie irritiert ein wenig. Ja. Aber das muss ich eben sagen, ist in Thailand sehr, sehr streng. Und wie gesagt, die Dinge, die ich jetzt hier erzähle, würden in Thailand schon für Ärger sorgen. Und ganz ehrlich, ich weiß auch jetzt nicht, ob ich mir jetzt in nächster Zeit in Thailand blicken lasse. Weil es gibt tatsächlich auch ausländische Journalisten, die jahrelang in Thailand gelebt haben und über das thailändische Königshaus berichten. Und die berichten ganz sicher nichts, was nicht stimmt. Da muss man echt vorsichtig sein. Aber es reicht schon eben, auf diese Bilder hinzuweisen, dass du dort schon eine Persona non grata wirst. Und manche westlichen Journalisten, die ganze Bücher auch veröffentlicht haben über das Königshaus und wirklich eng dran gearbeitet haben, können das jetzt nur noch vom Ausland aus tun. Weil gerade eben jetzt dieser neue König, der bietet natürlich viel Angriffsfläche und auch Kritik. Und man darf die aber in Thailand absolut null äußern. Ne? Lass uns noch mal einen Blick auch werfen auf die Frauengeschichten vom König. Denn auch das ist durchaus hilfreich, finde ich, um so eine Charakterstudie zu machen. Wer ist denn jetzt der neue König? Ja? Das ist ein Foto auch von letzter Woche. Das ist tatsächlich 3 Tage vor der Krönung. Die Krönung war jetzt am Wochenende und das ist so Mittwoch oder so gewesen, Dienstag oder Mittwoch, die Woche davor. Da hat er seine Frau erst geheiratet. Also sie hier. Ja. Und das ist schon seine vierte Ehefrau. Übrigens, bevor wir zu den Frauen kommen, halt auch nochmal, ich meine, das Bild ist auch schon krass, oder? Also ich finde auch da im Hintergrund, guck mal, das sind alles Leute, so obere Militärs, ranghohe Militärs und wie die da alle so dann am Boden liegen müssen vor dem König. Also ich meine, hey, wie gesagt, ich will jetzt nicht die thailändische oder auch asiatische Kultur bashen, aber ey, ich meine, man kann trotzdem über Kultur reden, sie sind anschauen. Also irritierend finde ich das schon. Wie gesagt, eine Ehrbezeugung zu über dem König. Okay, aber da auf dem Boden dann liegen so, naja. Aber interessant, wir wollten ja über die Frauen reden, weil das auch viel aussagt über diesen Mann. Das ist jetzt seine vierte Ehefrau. Mit der ist er jetzt auch schon ein paar Jahre eigentlich zusammen. Und ganz überraschend, letzte Woche hat er die dann offiziell geheiratet. Wobei, man weiß es noch gar nicht so genau. Manche Leute sagen, die waren schon verheiratet, aber es hat es halt nicht bekannt gegeben. Ja. Und erst jetzt, letzte Woche, hat er halt diese offiziellen Hochzeitszeremonien gemacht. Warum? Damit eben, wenn jetzt Krönung ist, damit sie dann automatisch auch gleich Königin ist und dann mitgekrönt wird. Ja. Und diese Frauengeschichten sind aber interessant so. Seine erste Frau, die hat er schon in den 70er Jahren geheiratet. Der ist jetzt auch gar nicht mehr so jung, der ist schon über 60, der Mann. Ne? Seine erste Frau hat er in den 70er Jahren geheiratet. Und das war noch, da war noch wirklich die Blutlinie wichtig. Das war eine Cousine ersten Grades, also seine Cousine hat er geheiratet. Ja? Wie es halt in so Monarchenhäusern nicht unüblich ist. Ja? Bloodline ist wichtig. Und diese Ehe war, was man hört, nicht besonders glücklich. Aber sie hielt ein paar Jahre. Und während dieser Zeit hat aber der Prinz schon so unglaublich viele Affären mit anderen Frauen gehabt. Nicht nur jetzt mit Mätressen, die noch nicht mal der Rede wert sind, sondern auch wirklich dauerhafte Verhältnisse mit anderen. Und diese erste Frau hat das aber alles ertragen. Und hat sich jahrelang dagegen gesperrt, gegen eine Scheidung. Weil sie halt auch diese alte Tradition gesehen hat und so weiter. Wie auch immer, es hat lange gedauert. Lange war das schon so eine Ehe, die überhaupt nicht mehr, die nur noch auf dem Papier existiert hat, bis dann die Frau endlich zu einer Scheidung eingewilligt hat. Ja. Danach, und so macht man das dann da, baut man der Frau irgendeinen goldenen Käfig, aber die hat dann nichts mehr zu sagen. Ja. Die ist dann raus aus dem Höfischen, aus diesem Machtbereich auch. Kaum war diese Scheidung mit der ersten Frau vollzogen, hat er seine zweite Frau geheiratet. Das war eine Schauspielerin. Manche sagen, und ich kann das nur so weitergeben, manche sagen, dass die auch so aus dem Soft-Porno-Bereich kam. Aber auf jeden Fall eine Schauspielerin. Die hat er geheiratet. Diese Ehe hielt aber nur 2 Jahre. Und dann kam es zu, wir wissen nicht, was da davor gelaufen ist. Aber jedenfalls nach 2 Jahren kam es zu einem großen Zerwürfnis. Und die Frau ist mit ihren Kindern aus Thailand geflohen. Nach Großbritannien, hat dort erstmal Asyl verlangt, so, weil die halt echt Sorge hatte, wenn du dort halt in Ungnade fällst, dann kannst dir und deinen Kindern kannst dir an den Kragen gehen. Ne? Sie ist echt geflohen. Ich glaube, heute leben die in den USA oder sowas. Auch da, man arrangiert sich dann danach, gibt es dann irgendwie ein dickes Schweigegeld und dann reden die nicht mehr über dieses Thema. Gut, für den Prinz war das aber jetzt keine große Geschichte von Liebeskummer. Sehr schnell hat er zu seiner dritten Ehe gefunden. Die dritte Frau, die er hatte, die hat es dann am krassesten eigentlich erwischt. Das war auch eine bürgerliche. Ich glaube, die ist hervorgegangen aus der Dienerschaft. Also die gehört zu dem Heer von Dienern und irgendwann wurde die halt, ist die da ein bisschen aufgestiegen, hat die geheiratet. Und diese dritte Ehefrau, es ging eben auch nur ein paar Jahre gut, bis die dann in Ungnade gefallen ist. Und die wurde dann komplett, also die und ihre Kinder, die hat ihm 4 Kinder, glaube ich, geschenkt, die wurden aber dann komplett auch von diesem Hof verbannt. Er hat dann diese Hochzeit mit ihr, die ganze Ehe mit ihr, die über Jahre hielt und wo es Kinder rausgibt, hat er annullieren lassen. Ich meine, das war interessant, annullieren lassen, also kannst du sowas überhaupt machen? Eine Ehe annullieren lassen. Du kannst vielleicht eine Scheidung einreichen, aber eine Ehe annullieren heißt ja, dass die dann sozusagen nie stattgefunden hat. Ich meine, auch das mich erinnert das irgendwie ein bisschen so an, gab es auch in der europäischen Geschichte auch den einen oder anderen Monarchen, der das ähnlich gehandhabt hat. Denk mal an Heinrich VIII, England. Ja? Ganz wichtige historische Figur. Da ging es genau um diese Dinge so, ja? Dieses Ehe und Scheidung und wie macht man das. Bei der dritten Frau wurde einfach die Ehe annulliert. Das ist wie im Alten Testament, wie im alten Ägypten. Also wo dann irgendwie eine Dynastie verlischt, kommt eine neue Dynastie und dann werden alle alten Namen werden ausgemeißelt und dann alle Spuren vernichtet. Die Frau, da gibt es keine Spuren mehr von der. Auch dort, man hat die dann der irgendeinen goldenen Käfig gebaut und heute lebt die an einem unbekannten Ort irgendwo in Thailand. In einem goldenen Käfig sozusagen, darf da nicht raus, man hört auch von der nichts und muss halt da existieren. Die Kinder auch sind komplett aus diesem Hof ausgeschlossen und tatsächlich ist, glaube ich, die Familie von der dritten Ehefrau, ich glaube, deren Eltern sitzen im Gefängnis, also auch die Familie wird dort angegriffen. Weil da geht es natürlich auch immer dann um Thronfolgerlinien. Man will diese Frau ausmerzen, dann dürfen aber ihre Kinder dort auch nicht mehr sein. Weil eigentlich wären das Thronfolger, das sind Verheiratete gewesen, diese Kinder wären eigentlich Thronfolger. Ja, wie Game of Thrones, was sich da live abspielte. Na gut, das war die dritte Frau. Also die wurde dann wirklich ausgemerzt und deine ganze Familie hat Stress. Da hat sie die zweite cleverer gemacht. Die ist gleich ab Großbritannien, bist auf Nummer sicher. So. Ja, und das ist jetzt die aktuelle Frau von ihm. Auch die ist hervorgegangen aus dem bürgerlichen Milieu. Eigentlich war die mal Stewardess. Hat dann irgendwann dem Prinzen gefallen, die Stewardess. Dann hat er sie dann in sein Dienstpersonal eingearbeitet. Die ist dann... Die hat da so eine richtige Karriere gemacht, im Sicherheits-Security-Bereich. Ja, irgendwann war, erst war es das Duodes, irgendwann war sie seine Leibwächterin, Chefleibwächter und dann seit ein paar Jahren halt die Mätresse des Königs. Und jetzt halt Königin. Ne? Surprise, surprise. Also letzte Woche schnell geheiratet. Ja. Mei, warum erzähle ich das? Man könnte jetzt ja sagen, nichts Neues. Und das sind halt diese Extravaganzen so. Aber ich finde halt schon, allein diese Art, wie der mit den Frauen umgeht, wie der mit Menschen umgeht, wie Menschen auch komplett deren Existenz so ausgemerzt wird, all das zeichnet halt einen Charakter, der uns nicht fremd ist, wenn wir von Monarchen reden. Ich meine, wir hatten das schon in der Antike, so Typen wie berüchtigte Kaiser wie Caligula oder Nero, wo man sagt, das waren die waren so dekadent, die waren so irrational, die sind so abgehoben. Da gab es auch schon so Geschichten von der eine, der einen Esel zum Senator macht und so weiter. Auch die Geschichte mit dem Hund vorher, mit dem Fufu, das ist wirklich, da gibt es ganz viele solche Geschichten, glaube ich, bei Royals, wenn man schaut. Allein das Verhältnis der Royals zu ihren Tieren, die dann einen noch viel höheren Rang haben als ein Mensch. Und damit hat das zu tun. So ähnlich wie die Themen, die wir letzte Zeit schon angesprochen haben, beim Thema Rasse und Herrschaft und wie Menschen sich über andere stellen und da Legitimationen rausholen. Das ist, worum ich um dieses Thema hier spreche. Und manchmal ist es halt witzig, weil so der Zeitgeist einem so ein Thema aufmacht, wie jetzt hier in diesem Fall. Das ist halt letzte Woche passiert und ich schaue mir das an und denke, wow. Das ist eure Bloodline. Also jetzt in dem Fall. Ja. Und was wir doch daran erkennen können, ist, dass auch so eine Blutlinie keineswegs jetzt irgendwie das Ergebnis von so einer Blutlinie oder von so einer Eugenik, kann man ja sagen, so ein Zuchtprogramm, ist eben keineswegs, dass du dann einen herausragenden Charakter dort hervorbildest, weil solche Leute wie der, wie gesagt, wenn das jetzt nur seine eigenen Extravaganzen wären, würde ich drüber lächeln, würde ich kein Wort über den verlieren. Aber der Mann ist jetzt sozusagen eine Art Gottkönig. Und ich finde, das ist, was uns der Zeitgeist da so schön zeigt hier. Können wir uns mal angucken hier. Wow. Aber was mich so eigentlich so richtig gekickt hat eben, als ich das am Wochenende mir so angeguckt habe, das war eigentlich dieses Bild hier. Das ist jetzt direkt von der Krönung selbst. Und die Krone hat er sich selbst aufgesetzt. Das finde ich auch schon bezeichnend, weil das ist auch so eine große Frage. Ja? Wer darf einem die Krone aufsetzen? Von wem kommt sozusagen der Segen? Und traditionell war das bei uns in Europa so, die Kaiserkrone beispielsweise, die bekommst du vom Papst verliehen. Und der Erste, der damit gebrochen hat, das war der Napoleon. Das war der Erste, der sich selbst aufgesetzt hat. Sozusagen diese totale Überhöhung. Also ich stehe jetzt über allem. Ich kriege die Krone nicht mehr verliehen von Gott oder von irgendwelchen Priestern oder vom Volk oder auch vom Vorgänger, vom König. Na gut, dem sein Vater ist er gestorben. Aber seine Königsmutter hätte noch gelebt. Also vielleicht auch von der, dass das weitergereicht wird. Das könnte man würde noch irgendwann verstehen. Aber nein, das ist dieser Selbstakt, diese Selbsterhöhung. Ich setze sie mir selber auf. L'état, c'est moi. Also ich stehe über allem so. Das ist, finde ich, auch schon ein ganz, ganz symbolischer Akt. War auch interessant, wie unsere Medien das begleiten, weil die haben es auch alle festgestellt, aber keiner war sich genauso sicher, wie macht man es eigentlich in Thailand. Letzte Krönung war vor 70 Jahren, wie ist jetzt eigentlich das Protokoll? Aber wenn man es so live angeschaut hat, hatte ich auch das Gefühl, eigentlich wollte ihm das Ding aufsetzen, dann macht er aber selber so. Hey, mein Ding, ich stehe über dem allen. Aber hey, was mich natürlich auch an dem sofort gekickt hat, und ich schätze mal, so manchen einer von euch wird es auch so gehen, schaut euch mal diese Krone her. Ist das nicht spannend? Ist das nicht spannend, diese Krone? Die sieht aus wie so eine Pagode. Pures Gold, 7 Kilo schwer, über 60 Zentimeter hoch. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir beim ersten Mal, wo ich das sehe, das trifft mich förmlich wie so ein Schlag, musste ich an... Hier sehen wir so nochmal übrigens den alten König. Sehen wir auch mal diese Krone richtig schön. Das ist genau die, was das für ein Ding ist. Und als ich das gesehen habe, so diese Krone, musste ich sofort an die hier denken. Erinnert ihr euch? Das sind die Goldhüte. Das sind Goldhüte aus der Bronzezeit. Die sind so grob gesagt 3000 Jahre alt. Ja. Und wir haben darüber mal gesprochen, über diese Goldhüte. Auch im Zusammenhang mit Kalendern. Denn diese Goldhüte haben auch Kalenderfunktionen. Und ich hab das damals auch so versucht aufzuzeigen, dass es aus meiner Sicht dort eine Kontinuität gibt. Von diesen Goldhüten bis zurück zur Himmelscheibe von Nebra. Bis zu diesem besonderen Wissen, das Entschlüsseln von dem Lauf der Sonne, das Entschlüsseln von Kalender, das Entschlüsseln von den Kardinaltagen. Und meine Idee dort war, also dass ich dort in dieser Kontinuität ein Zusammenspiel sehe von Wissen, von Spiritualität, also Anfängen von Religion, von Priesterschaft und Macht. Das ist, was da zusammengeht. Das ist, was aus meiner Sicht der, die Himmelsscheibe von Nebra uns erzählt. Wie aus Wissen Macht wurde. Wie so Hierarchien überhaupt entstanden sind. Wie auch Religionen entstanden sind und wie das Hand in Hand geht. Und ich habe ja darüber gesprochen, dass es eben da eine Kontinuität gibt. Über Tausende. Und wenn ich mir das anschaue und jetzt eben diese Krönung dort in Thailand, dann sehe ich das wieder. Da sehe ich da eine Kontinuität. Und das ist eine besondere Macht. Das ist eine ganz alte Macht. Eine ganz alte Würde. Und wenn ich mir dann anschaue, welche degenerierten, dekadenten Menschen dann in diese Macht reinkommen, dann zeigt mir das, wie sehr das aus dem Gleichgewicht auch geraten ist. Ja. Denn grundsätzlich bin ich Macht gegenüber immer skeptisch so, aber auf jeden Fall erkenne ich da auch eine Würde. Und die kann ich bei diesen Erbmonarchien überhaupt nicht mehr erkennen. Ne? Bevor wir noch ein bisschen genauer über Erbmonarchie und so weiter sprechen, weil das finde ich auch richtig interessantes Thema, hatte ich hier noch dieses Bild hier. Das ist das Familienwappen der Familie von dem Vajira Longkorn. Und die Familie, wir haben auch gerade seinen Vater gesehen, den alten König Bhumipol, der 70 Jahre lang König war. Auch erstaunliche Zeit, 70 Jahre lang. Und das war echt ein König, der haben die Thais geliebt. Die Thais haben den König geliebt, als ich in den 90ern dort war. Jeder hat den König geliebt. Das war wirklich so eine Figur. Und ich weiß gar nicht, ob der wirklich so gut war. Ich meine, wenn man genau mal dahinter schaut, dann entdeckt man da auch so ein paar dunkle Schattenseiten auch, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, auf den alten König. Aber, weil letztens für die Thais war das ein ganz, ganz großer Mann und alle haben den geliebt. Egal wie du politisch warst, den König haben sie alle respektiert. Und das war letztens Thailand und dann sehe ich das auch so. Und das ist eine Dynastie. Und eine Dynastie heißt eine Familie, die den Königstitel weiterreicht. Und die Familie von diesen Ramas, jetzt eben Rama der Zehnte, die Familie heißt eigentlich Chakri. Chakri. Und das ist deren Wappen. Das ist das Wappen der Familie Chakri. Und das finde ich auch interessant. Das ist nur so am Rande, wir machen jetzt so einen kleinen Exkurs mal. Weil Chakri, der Name sagt schon, das klingt nach Indien. Ne? Und auch die Symbole klingt nach Indien. Kann man erkennen, wie sehr doch Indien auch einfach, was das für einen Einfluss genommen hat, auch in die Nachbarkulturen. Klar, Thailand ist buddhistisch, aber Buddhismus kommt auch aus Indien. Und das hier ist so eine Symbolik, die würde ich jetzt nicht mehr so richtig buddhistisch nennen, sondern das ist indisch. Chakri heißt die Familie und beides sehen wir hier. Ein Chakra. Chakra ist ein Rad oder auch ein Diskus, eine Scheibe. Ja, das ist hier das Runde. Und dann sehen wir als anderes Zeichen diesen Dreizack. Das ist auf Sanskrit der Trijul. Trijul. Auch interessant. Tri, drei. Ja, merkt man auch, wie eng Sprachen aneinander hängen. Aber das ist Sanskrit. Chakra ist Sanskrit, Trijul ist Sanskrit, Chakri ist Indisch. Obwohl natürlich der König jetzt, das ist schon thailändisch, also wie der aussieht, der sieht nicht aus wie ein Inder, aber da sieht man mal diese interessanten Kulturverbindungen, die es da gibt. Ja, ja und warum ich wollte es Ihnen erzählen, weil ich das mit dem Dreizack natürlich auch so interessant finde. Kleiner Exkurs hier, das ist ja auch ein ganz, ganz altes Symbol, der Dreizack. Trijul im Indischen, Dreizack bei uns. In Indien ist der Trijul ein Attribut von Shiva, des Gottes Shiva. Und Shiva, da könnte man auch so viel drüber erzählen. So. Und ich meine, das ist im Norden von Indien, ist Shiva so ein bisschen so ein Außenseitergott in diesem brahmanischen Pantheon. Ne? So ein bisschen der ist ein bisschen wilder als die anderen und spielt so ein bisschen so eine komische Rolle. Aber im Süden von Indien, ja, da kehrt sich das ein bisschen um, dass da ist Shiva noch nicht jetzt nur mehr der Zerstörer, dieser eine Aspekt, der so im Norden so gelehrt wird, sondern im Süden ist Shiva die Seele des Universums. Und wirklich so das, die Urgottheit, die Urquelle, aus der dann die anderen sozusagen eher rauskommen. Ne? So sieht man das im Süden. Und was sehr interessant ist, in Südindien, in Tamil Nadu, da gibt es Leute, Gelehrte, die sagen, dass von Shiva man eine Verbindung ziehen kann zu Lemuria. Lemuria soll ein angeblich verlorener Kontinent sein. Sowas wie Atlantis im Atlantik ist die Idee Lemuria im Südpazifik. Im Grunde haben vereinfacht gesagt, der Raum zwischen Madagaskar, bevor ich muss es andersrum machen, hier ist Madagaskar aus eurer Sicht, Australien und hier oben Indien, Sri Lanka. Und so in diesem Bereich, Südpazifik, dort soll ein verlorener Kontinent namens Lemuria gewesen sein. Ist eine Idee. Aber interessant ist, dass eben in Südindien manche tamilische Gelehrte sagen, dass Shiva, dieser Archetyp, dass das eigentlich zu tun hat mit diesem Lost Continent, Lemuria. Und das ist doch interessant. Denn das Attribut von Shiva, oder eins von mehreren Attributen natürlich, aber ganz wichtig und heute auch überall präsent in Indien, ist eben dieser Dreizack, dieser Trijul. Und ihr werdet es ja wissen, der Dreizack ist natürlich in unserer abendländischen Symbolik hat das auch eine Bedeutung. Das ist der Dreizack, das ist direkt das Attribut von Poseidon. Bei den Griechen Gott der Meere. Die Römer haben da Neptun draus gemacht. Ja. Hat alles mit Meer zu tun. Aber was ist denn eigentlich Poseidon? Poseidon ist eben so dieser Archetyp, der mit Atlantis in Verbindung gebracht wird. Die Hauptstadt von Atlantis hieß Poseidonia. Also so erzählen es eben die Griechen. Das heißt, da gibt es doch irgendwie, das ist doch interessant, nicht nur, dass wir diesen Dreizack haben bei Shiva und auch eben bei Poseidon, aus Poseidonia wurde dann später eben dieser Gott des Meeres, Poseidon, Neptun, immer mit Dreizack, sondern dass es eben auch bei Shiva ist, der da wiederum in Südindien mit Lemuria in Verbindung gebracht wird. Wow, finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, hat ja vielleicht was miteinander zu tun, ne? Die Verbindung von Dreizack und Wasser, manche erklären sich das auch und ich will es euch einfach nur diese Erklärung geben. Ich weiß nicht, wie sehr ich das gewichten soll. Überlasse ich euch selbst. Aber manche sagen so, dass der Dreizack eine ganz alte Jagdwaffe ist, was ganz Archaisches. Und dass es eine Jagdwaffe zum Fischen ist. Dreizack deswegen, weil wenn du einen normalen Speer hast und mit einem Speer einen Fisch fangen willst, musst du immer so einkalkulieren, die Brechung vom Licht. Das heißt, du kannst den Speer nicht genau darauf zielen, wo du den Fisch siehst, sonst ist er verschoben. Und so wird das von manchen erklärt, deswegen Dreizack, weil mit einem Dreizack hast du Fische gefangen. Ja, weil das dann sozusagen diese Brechung korrigiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Finde ich aber interessant, wie das hergeleitet wird, wo da diese Assoziation zum Wasser kommen soll. Aber gut, war jetzt nur ein kleiner Exkurs hier, weil mir das so aufgefallen ist. Die Familie Chakri und dann hier Dreizack-Disk. Sehr interessant, ja. Aber ich wollte da noch mal ein bisschen zurückkommen zu diesem Königswürden. Denn wie gesagt, das meine ich, das ist eine ganz, ganz alte Sache. Monarchie ist eine ganz, ganz alte Herrschaft, ein Herrschaftssystem, ganz, ganz alter Gedanke. Monarchie, das Wort sagt schon, da steckt das Wort Mono drin. Es kommt aus dem Griechischen alles. Ja. Mono, allein. Monarchie ist also Alleinherrschaft. Einer herrscht. Und im Ursprung, und das sehen wir eben heute noch in Thailand, das sehen wir auch in unserer ganzen abendländischen Geschichte, im Ursprung ist die Herrschaft immer verbunden auch mit der Religion. Das geht Hand in Hand. Die Herrschaft ist legitimiert durch Religion. Die Religion legitimiert den Herrscher. Das ist dann der Herrscher, also damals vielleicht schon, geht es vielleicht fast nur in eine magische Richtung, also diese Macht über Zeit, Rhythmen, Kalender, Vorhersagen, wie das mit den Kardinaltagen ist, Sonne, Jahreszeiten und so weiter. Das aus diesem Wissen ist dann irgendwann Macht geworden. Und ein König hat zum Teil bis heute diese beiden Machtsäulen in der Hand. Das Geistige, die geistige Führerschaft und aber eben auch das weltliche Schwert. Beides. Also extrem viel Macht gebündelt in einer Person. Jetzt kann man ganz grundsätzlich darüber diskutieren, weil ich bin ein Mensch von Freiheit und ich sage euch das immer wieder. Einer meiner Leitsprüche ist, niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Also den Menschen allen Ei begegnen. Ja, und mir ist Herrschaft an sich schon fremd. Ja, also dass jemand wirklich per se einfach der Herrscher ist, sowas hinterfrage ich immer. Wie kommt es dazu? In einzelnen Situationen allerdings ist es schon hilfreich, wenn einfach mal jemand der Anführer ist. Nimm den Sport zum Beispiel, so eine Fußballmannschaft funktioniert nicht demokratisch. Da gibt es einen klaren Boss, der sagt, so spielen wir jetzt. Meistens der Trainer oder so, aber vielleicht auch irgendwelche Spieler. So, da geht es nicht anders. Da kannst du nicht abstimmen drüber. So einer gibt den Kurs vor und wenn es dann nicht taugt, dann muss man halt einen anderen als Anführer nehmen. Ne? Also das heißt, in der rein lebendigen Praxis als Mensch gibt es immer wieder Situationen, wo es schon sehr sinnvoll ist, wenn einer sagt, komm, so machen wir das. Und dann die anderen den halt unterstützen und helfen. Und dann zieht man sozusagen gemeinsam an einen Strang. Man kann nicht alle Dinge ausdiskutieren. Also das will ich damit sagen, halt, dass es in praktischen Momenten durchaus sowas gibt wie Autorität. Und halt, aber Autorität dann immer aus Qualifikationen. Wenn einer halt, ich habe früher mal im Rettungsdienst gearbeitet. Ja, und da ist zum Beispiel die Autorität ist der Notarzt. Dann würde ich mir auch nicht vermessen, jetzt den Notarzt zu korrigieren. Weil der sagt, so machen wir es und dann machen wir es so. Das hinterfrage ich dann auch nicht, sondern unterstütze ihn, soweit ich kann. Selbst wenn ich dann vielleicht selber für mich dann hinterfrage oder vielleicht auch dann ihn frage, hätten wir es vielleicht auch anders machen können. Aber ich diskutiere nicht mit dem, verstehst du? Das ist seine Kompetenz. Wenn einer Chefkoch ist und er sagt zu mir, Frank, schneidest du den Salat, dann schneide ich den Salat. Und wenn er sagt, schneid den anders, dann mache ich das so. Weil ich meine, das ist seine Kompetenz. Aber das ist nicht Herrschaft. Versteht ihr? Also in der Praxis gibt es schon immer wieder, aber Herrschaft ist so eine Sache. Aber das ist so allgemein. Monarchie ist halt jetzt die Frage, ist das eine günstige Herrschaft? Es gibt da auf jeden Fall auch Beispiele dafür, für gute Könige. Ein König, der wirklich sich als Diener des Volkes sieht. Einer, der wirklich das Ganze sieht. Und nicht wie Parteien halt nur einen Teil, einen Part sieht, sondern der das Ganze sieht. Und das ist durchaus, da gibt es in der Geschichte Beispiele dafür, wo so ein guter König, ein gnädiger König oder so, dass es durchaus dann eine sehr gut funktionierende Regierungsform sein kann. Aber die große Frage ist ja dann, also wenn man selbst bereit ist, das zu akzeptieren, wie gesagt, ich habe auch damit ein bisschen Kopfschmerzen, eigentlich brauchen wir gar keine Herrschaft aus meiner Sicht, aber ey, gut, wenn schon, dann ist so ein guter Anführer ist auf jeden Fall was werter, das will ich damit sagen. Die Frage ist nur, wie kann man eigentlich einen guten König finden? Wie kann man das bestimmen? Das ist das Kernproblem. Und da sage ich eben diese Erbmonarchie. Das heißt, dass die Königswürde von einer Generation an die nächste einfach vererbt wird, innerhalb von einer Familie, das ist keine gute Idee. Wir haben darüber schon gesprochen, über diese Blutlinien und Genetik und die Bedeutung, die das hat, auch bis hin zu diesen Rassenideen und so weiter. Aber eben diese Blutlinien sind keine Begründung, also keine gute Begründung zu sagen, hier legitimiere ich Herrschaft. Das ist, was wir schon immer sehen. Also in der Antike war es so, da gab es auch schon diese Blutlinien-Ideen, aber ich sehe keinen, der aus so einer Blutlinie hervorgeht, der dann wirklich größere Qualitäten hat als du und ich. Größere geistige Qualitäten oder körperlich oder irgendwas. Das sind, was wir ganz oft sehen, sind so degenerierte Figuren, wie jetzt hier diesen Vajira Longkorn. Das ist es, was wir sehen. Ich sehe da kein positives Ergebnis in diesen Zuchtprogrammen sozusagen, in diesen Blutlinienverfahren. Sondern das ist für mich eine Legitimation, die man anführt, das erzählt man halt den Leuten. Man sagt denen, hey, der kommt aus der edelsten Familie, deswegen hat er die Würde zu herrschen. Aber das bestreite ich massiv. Und tatsächlich ist es so, diese Idee von einer Erbmonarchie, das war nicht schon immer so. Die meisten Leute würden es heute als selbstverständlich nehmen. König, wer wird König? Naja, der Sohn oder vielleicht dann auch mal die Tochter vom König oder sowas. Aber es bleibt immer in der Familie. Das ist für uns heute selbstverständlich so. War schon immer so. War schon immer so? Nee, eben nicht. Sondern also es muss ein König nicht zwangsläufig aus hier das Amt einfach erben, sondern tatsächlich kann man auch den König wählen. Und die meiste Zeit in der deutschen Geschichte war es so, dass die deutschen Könige und Kaiser gewählt wurden. Ja, es ist so. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff Kurfürst gehört. Ein Kurfürst. Das hat nichts zu tun, dass man dort, dass der da in einem schönen Luftkurort wohnt und man kann sich da gesund machen. Nein, das hat mit Küren zu tun. Der Kurfürst, der hatte diese besondere Würde, das war einer von denen, die den König bzw. Kaiser vom Deutschen Reich wählen durften. Das war eine besondere Ehre. Durften natürlich nicht alle, es war keine Demokratie. Kurfürsten, da gab es 7, 9, irgendwann mal 10 oder so, hat sich ein bisschen verschoben. Bevor es Kurfürsten waren, also den Begriff gibt es auch erst seit irgendwann in der Neuzeit, 16. Jahrhundert oder so. Aber schon vorher, auch im Mittelalter, wurde der König gewählt. Von mehreren, von den Oberen. Das war dann, und es war auch immer so eine Machtverfrage. Wer darf den König wählen? Ne? Und natürlich werden die jetzt einwerfen, aber es gab doch da auch Dynastien. Da gab es doch die Staufer und Welfen und ihre dynastischen Streitigkeiten und so weiter. Klar, weil es eben nur so ein ganz kleiner Kreis war, der gewählt hat. Und die Kandidaten auch immer nur aus denselben Familien kamen, eben aus diesem Hochadel. Da haben sich auch Dynastien dann etabliert. Man hat dann vielleicht das schon zu Lebzeiten, hat man schon die Dynastie für seinen Sohn klar gemacht, indem du schon mit den anderen Familien Deals gemacht hast und dann ist die Nachfolge schon geregelt. Dann ist es mit der Wahl dann mehr oder weniger nur so eine Formalität oder sowas. Aber rein vom Recht her, ein König wurde gewählt. Das ist mal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und ich glaube auch, dass das ist auch eine noch viel ältere Tradition. Gehen wir mal in die germanische Zeit. Noch später noch als diese Goldhüte, also das ist ja hier Bronzezeit, da haben wir keine Namen mehr für die Leute. Aber gehen wir in diese germanische Zeit, also die Zeit der Römer, wo es diese germanischen Stämme und Völker gab. Und das ist eine interessante Frage, wie haben die sich eigentlich regiert? Gab es sowas wie einen König? Gab es überhaupt sowas wie einen Staat? Königreich Germanien oder sowas? Einen germanischen König? Interessante Frage. Wir wissen eigentlich gar nicht wirklich viel darüber. Wir wissen relativ wenig über diese Zeit. Im 19. Jahrhundert hat so die Geschichtsschreibung, weil sie halt auch Kinder ihres Geistes sind, haben die genau dieses Narrativ entworfen. Von einem, dass es da so germanische Könige gab oder zumindest so Fürstenkönige, also so große Herrscher. Das wurde dann auch unterstützt durch römische Geschichtsschreibung, denn die Römer, die wussten halt auch fast gar nichts über diese Germanen. Und wenn man denen dann in Krieg begegnet ist, dann hat man da schon gewisse Anführer ausgemacht. Und diese Anführer, wie beispielsweise Arminius oder Hermann, das war der von der Schlacht vom Teutoburger Wald, also solche Leute hat man halt identifiziert und haben die römischen Geschichtsschreiber haben denen halt dann so einen Titel verpasst. Dux, also Dux ist dann Fürst oder Rex, König. Einfach weil die das halt nicht anders einordnen konnten. Aber waren so Leute wie Hermann, der Kiruskerfürst, war der wirklich ein Fürst in dem Sinne, so wie wir Fürst verstehen? Gab es dort sowas wie ein Fürstentum jenseits des Limes? Gab es dort überhaupt so eine Art Staat? Und das ist eher unwahrscheinlich. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist tatsächlich auch jetzt so ein bisschen der Stand der Wissenschaft. Heute bewertet man das nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert. Also heute geht man eigentlich davon aus, immer unter der Prämisse, dass wir es nicht genau wissen, weil wir keine primären Quellen haben. Wir haben keine germanischen Königsbücher oder dass da wirklich Schriften sind, die das beschreiben. So. Aber was man, es sieht halt sehr danach aus, dass die germanischen Kulturen, dass die kein Königshaus hatten, dass die keinen Fürsten hatten, dass die keine Aristokratie hatten, sondern dass die in den meisten Zeiten, das waren Freibauern, das waren freie Menschen. Und die haben aber dann in gewissen Krisenzeiten, wenn es beispielsweise Krieg gab, dann haben die sich zusammengetan. Und da kommen dann diese wichtigen, berühmten Plätze so in Frage, so ein Ting oder sowas. Ja. Da haben sie sich zusammengetan und haben dann vielleicht einen Führer gewählt für eine gewisse Mission. Zum Beispiel, ey, wir müssen uns jetzt gegen die Römer verteidigen, das kann ein Stamm allein nicht machen. Dann sind die zusammengekommen und haben dann jemanden gewählt. Aber eben auch nur für diese Mission. Und es war keineswegs so, dass der dann irgendwie alles bestimmen konnte und dann irgendwie so ein absoluter Monarch war. Und noch weniger war es so, dass dann dessen Sohn irgendeine Rolle spielte. Das gab es dort überhaupt nicht. So, man hat eben einen Führer nur gewählt für eben eine praktische Sache. Wie ich es auch vorhin gemeint habe, im Praktischen im Leben gibt es immer wieder Sachen, wo man sagt, jetzt diskutiert man nicht groß rum, einer geht voran und wir machen das gemeinsam so, ja. Aber es ist nicht, dass der jetzt von Gott irgendwie eingesetzt wurde oder durch eine edle Blutlinie dazugekommen ist, sondern man hat den gewählt, weil der geeignetste ist. Man davon überzeugt war, das ist der, der uns jetzt hier in dieser Situation helfen kann. Ähnlich ist es auch überliefert beispielsweise von so Stammeskulturen wie den Prärie-Indianern. Ja klar gibt es da Häuptlinge und so weiter, aber der Häuptling ist nicht jemand, der dem freien Krieger jetzt einen Befehl geben kann und sagen, hey, du holst jetzt Holz oder so. Du in den Boden mit dir, unterwerf dich mir, kriech im Sand. So. Das ist völlig undenkbar. Ja. Sondern ein Häuptling, jetzt bei so einer Stammeskultur wie bei den Indianern, da gab es den jungen Häuptling, das muss halt einfach ein junger, tatkräftiger Mensch sein. Und dann gab es aber noch den Ältestenrat, die Weisen, die dann miteinander wirklich die großen Entscheidungen fällen. Ziehen wir in die Richtung oder ziehen wir in die Richtung? Das fällt der Stamm, der Rat. Da ist kein Einzelner, der das aus seinem egozentrischen Trip entscheidet, hey, wir machen es jetzt so. Sonst der Stammeswille, der wird sozusagen rausgefunden durch diesen Ältestenrat. Und der Häuptling, der junge Häuptling, das ist nur dem sein Job ist einfach, das durchzusetzen, also diese Tatkraft zu haben, voranzureiten oder zu marschieren oder so weiter. Das heißt, es ist wirklich früher so gewesen und eben auch in unserer Tradition so, hier bei uns, also unsere Vorfahren haben gelebt in Freiheit. Es gab keine Herrschaft, es gab kein großes Staatsgebilde, wo da irgendwo voreinander sitzt. Sondern tatsächlich so, ich habe euch ja schon öfter in anderen Zusammenhängen, ich bringe es immer wieder, so dieses Spiralmodell aufgezeigt. Und das ist genauso dort auch gewesen. Der Mensch war ein Freibauer oder ein freier Krieger. Also kannst du sehen, wie du willst. Also halt ein freier Mensch. Und dann wenn du dort ausgehst, kannst du so eine Spirale ziehen. Und der nächste Spiralarm ist halt die Sippe. Die Sippe, der Clan, die Familie. Familie ist ja so ein kleineres Wort, auch ein lateinisches Wort. Passend ist eben wirklich Sippe. Es geht nicht nur um Vater, Mutter, Kind, sondern es geht schon ein paar Generationen, halt eine Sippe, ein Clan. Das ist so der nächste Bogen. Und wenn diese Sippen und Clans, die leben auch frei und souverän, da gibt es keinen, der denen was befehlen kann. Aber diese Sippen wiederum, die können sich dann zusammentun und man hat sich eben manchmal getroffen in seinem Ting. Gerade wenn eben dann wichtige Entscheidungen waren, die alle betreffen, dann verbinden sich diese Sippen und wir gehen einen Spiralarm weiter mit ganz vielen anderen Sippen. Und das ist dann ein Stamm. Daraus wird ein Stamm. Und wenn du noch einen Spiralarm weiterziehst, mehrere Stämme gemeinsam bilden dann das, was wir heute Deutschland nennen. Ja. Und so geht es also spiralförmig. Und nie gab es dort irgendwo einen, der über alles regiert. Sondern man hat sich dann immer zusammengetan auf jeder Ebene, dann schon auch Anführer gesucht, einfach rein praktischerweise, die halt dann die Entscheidungen treffen. Aber wenn es nicht getaugt hat, hat man sich einen anderen gesucht. Das ist eigentlich unsere Vergangenheit. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das auch wirklich in uns drin ist. In uns Europäern, in uns Mitteleuropäern, dieser Gedanke von Freiheit. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum das dann Jahrhunderte später dann in sowas wie der deutschen Philosophie, dann in der Zeit nach der Aufklärung, warum das dieser Freiheitsbegriff dort so eine zentrale Rolle spielt. Ich glaube, das ist wirklich in uns drin, ganz ehrlich. Und uralt. Während sowas wie Erbmonarchie, das kam in Europa alles erst mit dem Christentum. Das ist auch eins von den Dingen, wo ich eben diesen Religionen gegenüber so kritisch bin. Dem Christentum damals, genauso wie heute dem Buddhismus, wenn die sich ja auch da diesem Mann andingen, weißt du, da machen die dann da Reinigung mit Wässern und der wird dann dem höchsten Buddha-Tempel wird dann nochmal eingeführt und so weiter. Wo ich mir denke, hey, das hat doch mit Buddhismus nichts zu tun. Das macht ihr nur als, hier geht es nur um Macht. Ja, also Buddhismus kritisiert ja genauso. Aber im Christentum kam es so, durch das Christentum kam so diese Idee, dass ein Herrscher von Gott in Gottes Gnaden steht, von Gott legitimiert ist. So wie schon der Papst. Jesus hat seine Nachfolge geregelt, da kommt dann der Petrus, hat die Nachfolge geregelt. Und so kam dieses hierarchische Denken erst rein. Und tatsächlich ist es so. Ich weiß, das klingt für viele provokant, aber ich denke, man kann das so sagen. Durch das Christentum kam in unsere Lande, hier in Mittel-Nordeuropa, kam die Sklaverei. Denn vorher waren das freie Menschen, Freibauern, die sich von niemandem haben was befehlen lassen, sondern nur vielleicht zu gewissen Sachen sagen, jetzt untergebe ich mich hier in eine Gruppe, jetzt machen wir das zusammen. Aber es gab keinen Herrscher. Und erst recht nicht der sich auf irgendeine göttliche oder Blutlinienlegitimität stützt. Das gab es einfach nicht. Das kam erst mit dem Christentum. Und von Anfang an, das ist auch ein zentrales Thema bei vielen meiner Sendungen hier, eben wie die Religion die Herrschaft unterstützt. Das ist eigentlich der einzige Daseinszweck, woher sie kommt. Ja. Aber vorher, bevor das Christentum gekommen ist, bevor die römische Herrschaft sozusagen auch sich ausgebreitet hat, war ja freies Leben. Und das war völlig undenkbar, dass irgendjemand über die anderen regiert. Das ist eigentlich, was in uns drin ist. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine interessante Geschichte. Man könnte ja noch so viel erzählen, aber eine interessante Geschichte möchte ich noch mit euch teilen, wenn es auch so um diese Frage geht, wie kann man einen geeigneten Kandidaten finden? Wenn man davon ausgeht, ey, sag mal, wenn wir einen richtig guten König haben, ist es ziemlich gut. Dann läuft es ziemlich gut fürs Land. Einer, der echt das große Ganze sieht. Ja? Wunderbar. Aber die Frage ist, wie finden wir einen? Auf Kreta im Mittelmeer. Da erzählt man sich ganz interessante Geschichten. Auf Kreta, da gab es ja diese minoische Kultur. Und daraus sehen wir hier mal ein Bild. Das ist weltbekannt. Ja, manche Leute haben es vor euch schon live gesehen. Das ist in Knossos. Und das ist das berühmte Wandbild von den Stierspringern. Interessant auch, das ist auch nur so am Rande, Thema Stier. Ich habe euch das auch mal erzählt, als es darum ging, um die Präzession der Äquinox. dass das wie so ein Ziffernblatt ist, wo am Himmel so die großen Weltzeitalter aufgezeigt werden. Ja? Und da kommt halt eins nach dem anderen. Das ist diese Geschichte, dass wir jetzt am Übergang stehen vom Fische zum Wassermann-Zeitalter. Und ich habe ja gesagt, das ist wie so ein Ziffernblatt und das kann dir in der Geschichte was zeigen. Jetzt sind wir da, die letzten gut 2000 Jahre war Fische, davor war Widder, davor war Stier. Zeigt also schon, welcher Zeit wir uns bewegen. Das ist wirklich interessant, das ist nur so am Rande. Ja. Das ist so der Ursprung von diesen ganzen Stiergeschichten. Stierkampf heute noch in Spanien. So alt ist es dort in Spanien. Allerdings muss man eben sagen, so wie der Stierkampf heute ist, mit Stierabmurksen und so, das ist halt auch schon eine entartete Entwicklung. Aber diese Ursprünge von diesen Stierkulten, die sind da, die liegen dort. Und jetzt kommen wir mal auf dieses Knossos. Was sehen wir hier? Man nennt es die Stierspringe. Das ist in der Mitte, man kann es hier ein bisschen schlecht erkennen. Das ist ein Mensch, der da gerade so wie ein Handstandüberschlag über den Stier macht. Hier vorne ist einer, der packt den Stier an den Hörnern. Es ging also darum, sich damit zu messen mit diesem Stier, auf irgendeine Art und Weise. Es ist auch Knossos, Kreta, das ist auch diese Geschichte vom Minotaurus. Diese fabelhafte Figur, mythische Figur, ein Mensch mit einem Stierkopf und so weiter. Und ich will jetzt gar nicht genau das verfolgen, ist auch super interessant. Aber jetzt an der Stelle gar nicht genau weiter reingehen, was dieser Minotaurus ist. Und was es mir jetzt hier geht, ist festzustellen, da gab es also diesen Stierkult. Dann so ein Bild zeigt, dass man mit den Stieren auch sowas wie Spiele gemacht hat. Dann kommt noch diese Geschichte rein von dem Labyrinth. Das Labyrinth von Knossos, wo eben dann der Minotaurus auch drin war. Ja. Und was jetzt für uns interessant ist in diesem Zusammenhang, ist, in Kreta erzählt man sich, dass in dieser minoischen Kultur, die in ganz vielen Dingen interessant ist, die eben auch nicht so militärisch ist, muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen, die ist total spannend. Knossos, Palast von Knossos, wenn du dort bist, das kannst du selbst als Laie sehen, da gibt es überhaupt keine Wehranlagen. Also sonst, wenn wir Paläste sehen, auch in Ruinen, dann kommt danach immer noch eine Wehranlage, Graben, was weiß ich. Dort nicht. Der Palast von Knossos geht dann direkt überall in die Stadt. Das war eine sehr, sehr interessante Hochkultur. Ganz anders als Ägypter oder im Zweistromland. Also eine sehr friedvolle. Manche sagen sogar, dass das vielleicht eine matriarchale Hochkultur war. Das ist sehr interessant. Wo es eben sowas nicht gab wie Waffen mehr. Aber um was es jetzt hier geht, ist, was manche erzählen, dass man damals so Spiele veranstaltet hat, um die Königsnachfolge zu regeln. Das heißt, da geht es auch darum, um diese Frage, wer soll König werden? Nicht Erbmonarchie, aber auch nicht irgendwie von Gottes Gnaden, sondern die Idee ist, dass man damals so eine Art Wettkampf gemacht hat, wo die geeigneten Kandidaten alle aus einer neuen Generation, also der alte König stirbt oder ist schwach und man weiß, man braucht jetzt einen neuen König. Um da den geeigneten rauszufinden, haben wir so die verschiedenen Familien, da haben wir dann schon auch wieder so vornehme Herkunft, aber das wissen wir auch nicht genau. Vielleicht konnte auch jeder geeignet daran teilnehmen. Aber dass eben dort junge Leute dann in eine Art Wettkampf gehen, um dann auszumessen, wer ist der Geeignete, wer hat den besten Mix an Eigenschaften, die es braucht für einen König. Und da kann man natürlich dann diese Parameter, die kann man verändern in dem Wettkampf. Also wenn man meinte, es ist am wichtigsten für einen König, wer der größte Haut drauf ist, dann lässt man die alle im Faustkampf antreten, der Stärkste gewonnen. Offensichtlich ist es aber nicht das, was unbedingt den besten König ausmacht. Da kommen dann auch Fragen von Intelligenz rein, Labyrinth, sich orientieren. Kommen vielleicht auch Fragen rein, bist du kollegial, kannst du mit anderen zusammenarbeiten oder machst du nur dein eigenes Ding? All das sind Fragen, die man da, je nachdem wie du es bewertest, was für einen König wollen wir haben, so kannst du diesen Wettkampf, diesen Parcours machen. Geschicklichkeit, Tatkraft, Mut, vielleicht auch Kampfeskunst, also all diese Dinge, so, wer bietet da den besten Mix? Und das soll damals in Kreta, soll man das so gemacht haben. Und das soll hier so ein Abglanz davon, oder ein Ausdruck davon sein, von diesen Spielen. Also eben auch dann das zu zeigen. Hast du die Kraft und die Geschicklichkeit und den Mut, dich mit dem Stier zu messen und so. Ja? Dann bist du vielleicht qualifiziert zum König. Wissen wir jetzt auch nicht, ob du dadurch den idealen Mann oder Frau findest, also den idealen Menschen. Aber den Gedanken finde ich natürlich sehr interessant. Den hat übrigens auch, das werden sich manche von euch jetzt schon gedacht haben, ja? Das hat auch hier Joanne Rowling, die Erfinderin von Harry Potter, die hat das auch irgendwann mal gehört. Oder sie zieht es aus ihrer Intuition heraus. Weil da gibt es eins von diesen Harry Potter Büchern, wo genau sowas passiert. Da bauen sie so einen großen magischen Wettkampf auf. Und die Kandidaten von den verschiedenen Schulen müssen gewisse Aufgaben erfüllen. Und da geht es aber auch nicht nur darum, wer jetzt eben der Schnellste ist oder der Stärkste oder sowas, sondern es geht um einen Mix. Und es geht auch darum, wer verhält sich richtig. Also du kannst auch sehen, so in der Beispiel Harry Potter Story ist es doch so, da taucht er doch da runter in den See. Und jeder von den Kandidaten soll so jemanden, den er lieb hat, unten aus diesem See befreien. Und Harry Potter schafft es erst, da unten anzukommen. Also er ist eigentlich richtig fix, aber er befreit jetzt nicht seine Geisel oder die der holen soll und geht dann an die Oberfläche und wäre dann der Gewinner, sondern er hat das Gefühl, hier läuft irgendwas schief. Und das eine von denen, die da unten gefangen sind, er versucht die zu retten, weil er weiß, dass derjenige von den Kandidaten, der den retten soll, halt Probleme hat. Das heißt, Harry Potter verzichtet auf den Sieg in dieser Geschichte, verzichtet auf den Sieg und es ist ihm wichtiger, ist ihm die Liebe, die Empathie, hey, ihr müsst jetzt ein Leben retten. Da würde man zum Beispiel von außen aus sehen, hey, okay, vielleicht das ist die richtige Qualität für einen König, oder? Es geht nicht nur um Gewinnen, ich durch, sondern guck mal, da ist jemand, der sieht das große Ganze. Der kann auch mal ausbrechen aus diesen Regeln des Wettkampfs und du bist König, du kannst es auch mal anders machen. Also einer, der das große Ganze sieht, der souverän aus sich agiert. Also so könnte man dann sagen, hey, hier, weißt du, Wettkampf, und dann können wir erkennen, wer so ein Kandidat ist. Ja, aber das auch nur so am Rande, also finde ich interessant hier, Knossos. Letztens geht es halt immer um die Frage, wenn schon König, wie findet man den geeigneten Kandidaten? Und was mir wirklich wichtig ist heute, weil uns das der Zeitgeist gerade mit dem Vichara Longkorn so schön präsentiert, Erbmonarchien, können wir total vergessen. So. Es hat keine Berechtigung. Ja? Und überhaupt auch diese Gotteslegitimation, wie sie auch jetzt da in Thailand ist, weißt du, wo dann diese ganzen buddhistischen Priester diesen ganzen Pompans machen. Da frage ich mich auch, was hat das mit Buddhismus zu tun? Den würde ich mal fragen, ja, was hat das mit Buddhismus zu tun? Glaubst du denn wirklich als Mönch, und ich weiß, dass es nicht so ist, aber glaubst du denn wirklich, dass jetzt der Mann tatsächlich irgendwie wie so ein Living Buddha ist? Der Typ? Der ist total degeneriert, dekadent ist, der im Laufe seines Lebens hunderte oder tausende Mätressen hat und der Menschen ins Unglück stürzt, der launisch ist, da könnte man so ein Tim und Struppi-Szenario könnte man dem bringen. Es ist so ähnlich, wie wo wir das Haus Saud geredet haben. Ich meine, welche Legitimation sehen wir denn da? Ist da wirklich was Edles, wo wir sagen, wow, ey, von dem kann man was lernen, von dem kann man sich eine Scheibe abschneiden. Und das ist auch noch spirituell als Buddhist. Nichts. Das hat nur mit Macht zu tun, nichts anderes. Ja, lass uns mal noch abschließen mit einer anderen. Witzigerweise auch gerade am Wochenende stattgefunden, eine andere große, ähnliche Zeremonie, die aber wesentlich bescheidener ablief, das ist in Japan. Ich komme jetzt hier zum Ende. In Japan gab es auch eine Kaiserwürdenübergabe. Ja. Also der alte Kaiser, das ist der hier, hat abgedankt und ein neuer Kaiser ist ins Amt eingeführt worden. Und wenn man das so vergleicht, es sind beides von uns aus gesehen Asien, Fernost, also es ist eher beides sehr exotisch, aber es ist wirklich, also am Wochenende ist es so ins Auge gesprungen, wie unterschiedlich das ist. Ich meine, es sind auch einfach unterschiedliche Kulturen. Ich will das auch gar nicht werten, einfach nur, das nur festzustellen. Ich meine, Thailand ist ein tropisches Land und boah, da geht es halt mit so viel Gold und Weihrauch und Trara und Paraden und da wird der König wird 7 Kilometer durch die Stadt getragen auf einer Sänfte und so. In Japan dagegen ist es sehr, sehr bescheiden abgelaufen. Die eigentliche Zeremonie hat keine 10 Minuten gedauert. Wortlos. Für die Insignien werden übergeben, fertig. Die anwesenden Leute dort, das war alles, also diese japanischen Eliten, ich weiß gar nicht, wer da eingeladen ist bei so einer Veranstaltung, aber alle halt Anzug, Krawatte. Da ist keiner in so Fantasieuniform, der da im Boden rumrobbt und so. Maximal gab es so eine Verneigung vor dem König, so Respekt bekunden. Hey, verneigen kann ich mich vor jedem Menschen auch. Das ist, aber im Boden rumkriechen ist schon ein bisschen anders. Und das alles war sehr, sehr bescheiden. Ja, man kann es auch so sehen, selbst der König selber, so, der neue Kaiser, ist ein Tenno, das ist der neue Kaiser, das ist jetzt halt einfach eine festliche Robe, aber es ist jetzt nicht so, was das so diesen ganzen Pompanz hat. Auch die ganze Deko, sehr bescheiden. Das Ganze hat so fast was wie so ein Zen-Garten. Das sind halt, Japaner sind auch anders. Wobei, man muss da auch sagen, die sind natürlich nicht immer schon so bescheiden gewesen, die Tennos. Das ist vor allem jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg so. Bis zum Zweiten Weltkrieg war der japanische Tenno war auch ein Gottkaiser. Das ist wirklich so. Also der ist nicht nur dann weltlicher Herrscher, sondern der steht in Verbindung mit Göttern. Der hat dann eine göttliche Abstammung. Die geht bis zurück auf, was weiß ich, welche Überwesen so. Genau die gleiche Geschichte, wie sie einem im Abendland auch erzählen. Schon die römischen Herrscher haben gesagt, ja, sie stammen hier aus diesen von griechischen Heldengeschlechtern ab und so weiter, die auch irgendwie Halbgötter sind und so weiter. Es ist immer dasselbe so. Ja, immer dasselbe. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg ist das in Japan natürlich sehr, sehr bescheiden. Ja, weil der Tenno hatte der war der wichtigste Mann in Japan. Also die ganzen Geschichten Zweiter Weltkrieg, dieser Militarismus in Japan und auch die Kriegsverbrechen haben natürlich ganz, ganz viel auch mit dem Tenno zu tun und unter seiner Verantwortung. Und so ist es dann gekommen, dass dann nach dem Krieg man die Macht dieses Kaiserhauses extrem beschnitten hat. Natürlich schon mal vom Ausland, das haben die Amerikaner gemacht. Aber sie haben den Tenno im Amt gelassen. Aber ab da ist dann Japan das Kaiserhaus ziemlich in den Hintergrund getreten. Inwieweit sie immer noch mächtig sind und Machtansprüche haben, will ich jetzt, weiß ich nicht genau. Ja. Aber nach außen sind sie sehr bescheiden und da ist dann kein großes Ding mehr. Und warum ich das jetzt hier noch zum Schluss bringe, nicht nur, weil es eben auch am Wochenende war, was so interessant ist, es so aneinander zu stellen, sondern wir haben uns auch noch eine richtig schöne, gute Nachricht. Eine richtig schöne, gute Nachricht. Denn in Japan ist es so, wenn der Tenno wechselt, dann wird eine neue Ära ausgerufen. Das ist übrigens auch so interessant wieder. Echt. Ära, was ist eine Ära? Eine Ära ist ein Zeitalter. Und wieder ist es so, es kommt ein Monarch und ein neues Zeitalter wird ausgerufen. Seht ihr das? Das ist wieder diese Verbindung hin zu Macht über Kalender, Macht über Rhythmus, Macht über Zeit. Das ist so die eigentliche Macht, um die es geht. Und so drückt sich das aus. Das ist nicht nur in Japan so, das war bei uns auch immer so. Also wenn ein neuer König kommt, neuer Herrscher, dann gibt es eine neue Ära. Früher war das für die Menschen nicht so, dass man so nach so einem Kalender gelebt hat wie wir. Wir leben jetzt 2019 nach Christus. Hey, noch vor ein paar Jahren hat kein Mensch gewusst, wie viele Jahre nach Christus wir sind. Für die Menschen galt, du lebst im vierten Jahr des Kaisers Nero. Du bist im siebten Jahr vom Königtum so und so. So hat man als Untertan gelebt. Der König war der Taktgeber. So einen großen Kalender, so diese großen Zeiträume, das hatten die Leute gar nicht. Also diese Idee, dass eine neue Ära stattfindet, auch das ist nicht zufällig, sondern es ist eine ganz große Symbolik, die weit, weit zurückreicht. Diese Macht, die ein König hat, ein neues Zeitalter, also der Rhythmus wird gewechselt. Ja. Altes Ding. Ja. Aber hey, jetzt eben die schöne Nachricht zum Schluss. Ja. Also der japanische Tenno ist ein neuer Tenno, sitzt da und es ist eine neue Ära ausgerufen worden. Und diese Ära, hier ist es beschrieben, so in wunderschönen japanischen Lettern. Das ist die Ära, die heißt Reiwa. Verzeiht mal in Japanisch, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Reiwa, das klingt eigentlich einfach, vielleicht kann man es trotzdem falsch aussprechen. Reiwa, aber was so schön ist, Reiwa, das heißt übersetzt die Ära der schönen Harmonie. Und das ist, wo wir jetzt eingetreten sind. Ne? Ich meine, vielleicht macht uns das Mut. Japan, die ganze, ist eine interessante Verbindung, wir als Mitteleuropäer zu Japan, schon rein energetisch. Ich meine, du gehst über diese ganze eurasische Landmasse und am Ende kommt Japan, Land der aufgehenden Sonne, während wir sind das Abendland, Land der untergehenden Sonne. Ja. Das ist also schon auch wichtig, irgendwie. Das ist eine Verbindung, so Pot, Antipot und so. Und deswegen ist es nicht schön, wenn von Japan aus, vom Kaiserhaus, diese Botschaft kommt, Menschen, es hat jetzt die Ära der schönen Harmonie angefangen. Und allein diesen Begriff, wenn man sich das zergehen lässt, schöne Harmonie. Auch da sehe ich halt wirklich so einen Zen-Garten vor mir. So natürliche Ordnung, natürliche Schönheit. Alles ist an seinem Platz. Pars pro toto, also das kleine spiegelt das große wieder. Alles ist in Verbindung miteinander. Harmonie. Ja, schöne Harmonie. Und das nehmen wir mal mit. Und wünschen uns, dass es tatsächlich so kommt. Ja. Schöne Harmonie. Ja, damit sind wir zum Ende. Kommen wir zum Ende von heute. Ich hoffe, es hat euch inspiriert, ein bisschen mal nachzudenken über Herrschaft, Monarchie, Königshaus und vor allem auch, wo kommt das eigentlich her? Auch unsere Traditionen und Wurzeln von Freiheit. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass da schon immer ein König war, dessen Sohn wird dann wieder König und diese ganzen verzogenen Hofzeremonien und so weiter, das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht so, dass das ohne Alternative wäre, dass das schon immer so gewesen wäre. Keineswegs. Ja, sondern wir kommen aus der Freiheit und wir können da auch wieder hin. Ja, in diesem Sinne vielen Dank. Unterstützt uns weiterhin hier bei Nuviso. Meine Arbeit, unsere Arbeit. Bleibt uns gewogen und bis nächstes Mal. Ciao.